Ich begrüße Sie und euch ganz herzlich zum Didaktik-Lunch mit dem Thema einheitliche Bewertung von Übungen. Wie können Tutoren darauf vorbereitet werden? Ganz kurz grob, das ist ein informeller Rahmen, das heißt, sehr ungezwungen, wenn ihr zwischendurch Hunger habt, ein Buffet wollt, gerne. Die Idee ist, dass wir hier vorne ein Gespräch haben, während im Publikum gegessen werden kann und zugehört werden kann und aber auch Fragen gestellt werden können. Also wer Fragen hat, stelle sie gerne auch zwischendurch und im Anschluss, also nach dem Gespräch haben wir auch noch genügend Zeit. So, der zeitliche Rahmen ist ungefähr eine Stunde und wir werden dann auch sicherlich noch 20 Minuten oder so hier sein, wer gerne einfach sich noch so austauschen möchte. Genau, wenn Sie eine Frage haben, machen Sie auf sich aufmerksam. Ich mache das dann. Wir haben von der HDA verschiedene Infomaterialien noch ausgelegt, falls Sie da Interesse haben. Können Sie sich gerne bedienen. Und ich glaube, jetzt habe ich an alles gedacht. Ich freue mich sehr, dass Georg Stauter sich bereit erklärt hat, für das Interview zur Verfügung zu stehen. Insbesondere auch, weil er sehr kurzfristig eingesprungen ist. Auf dem Flyer steht noch ein Kollege von Georg, der aber leider heute verhindert ist. Und ich bin aber sehr froh, mit Georg jemanden gefunden zu haben, der das Lehrformat, was wir heute uns angucken, sowohl als Student, als auch als Tutor, als auch jetzt als Betreuender kennt. Das heißt, so eine Art umfassender Experte, würde ich ihn bezeichnen. Genau, also Georg, du arbeitest im Fachgebiet Datenverarbeitung in der Konstruktion, im Fachbereich Maschinenbau. Und seit März diesen Jahres bist du zuständig für die Veranstaltung rechnergestütztes Konstruieren mittels CAD. Vielen Dank nochmal, dass du dich zur Verfügung stellst zu dem Thema. Und ich habe überlegt, wie könnten wir dieses Thema angehen, und im Vorgespräch kam es mir so vor, dass die Organisation dieser Übung so erstmal sehr komplex ist, weil das sehr groß ist und sehr viele Tutoren eingebunden sind, sodass ich diesen ersten Teil des Gesprächs darauf verwenden möchte, dass wir so ein bisschen versuchen, dieses für Außenstehende erfassbar zu machen. Das heißt, damit alle das verstehen. Für diesen Zweck haben wir hier auch ein Plakat aufgehängt, um das gleich noch verdeutlichen zu können. Da kommen wir aber später sicherlich noch drauf zurück. Also würdest du für den Einstieg vielleicht kurz skizzieren, wie die Übung als Lehrveranstaltung einzuordnen ist?
Also bei der Veranstaltung, das ist eine Pflichtveranstaltung für die zwei Semester aus Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Maschinenbau, Bachelor of Education und die 4 Semester aus angewandter Mechanik. Insgesamt gibt es 4 Credit Points für die Studenten.
Und sitzen die alle in derselben Übung? Oder gibt's da
die sitzen alle in derselben Übung.
Okay.
Und wir haben jedes Jahr so zwischen 600 und 700, manchmal über 700, letztes Jahr waren es ein bisschen weniger, Teilnehmer.
War die Frage noch? Ja, genau, also nur ganz kurz, wie die Übung, also wir wissen jetzt, es sind sehr, sehr viele Teilnehmer aus sehr, sehr vielen verschiedenen Fachbereichen.
Gibt es
eine Vorlesung dazu?
Wir haben montags quasi die Vorlesung.
Okay.
Da lernen die Studenten so die theoretischen Grundlagen zur Anwendung von 3D-CAD-Systemen.
Mhm.
Also was es mit Baugruppenmodellierung oder Modellierungsstrategien und so weiter auf sich hat. Und mittwochs ist dann die Übung und das ist quasi die praktische Anwendung davon.
Okay.
Also Training anhand eines webbasierten Tutorials, sage ich mal.
Ganz kurz, ich weiß nicht, wie fit alle hier mit CAD sind. Ich bin da eher Laie. Nur ganz kurz zum Verständnis. Was ist das Ziel von so einem CAD-Modell, von der CAD-Modellierung? Worum geht es da inhaltlich?
Also früher hat man das zum Beispiel Hand auf Papier gemacht, technische Zeichnungen erstellt oder ja, Fertigungszeichnungen.
Okay.
Heute passiert das eben alles digital im Programm und diese Programme nennen wir eben CAD-Programme.
Okay.
Das sind dann 3D-Programme, wo man dann eben aus 3D, 2D-Ansichten Zusammenbauzeichnungen, technische Zeichnungen ableiten kann.
Okay.
Und wir aufgrund der großen Teilnehmerzahl läuft die Übung in 3 bis 4 Blöcken ab. Das dauert jeweils 150 Minuten. Mhm. Das sieht ganz grob aus wie hier auch. Okay. Also das ist quasi einer unserer Rechnerräume, jetzt mal so schematisch dargestellt. Wir haben ungefähr 50 Tutoren, die für uns arbeiten. Jeder von den Tutoren betreut 2 bis 3 studentische Teams mit 4 bis 6 Studenten. Und wir versuchen das immer so zu handeln, dass wir quasi die Tutoren so einteilen.
Das ist ein Team, oder?
Genau.
Ja, okay. Mhm.
Wir versuchen das immer so einzuteilen, dass die Tutoren ihre Teams quasi möglichst nah beieinander. Das heißt, jetzt hier Tutor 1 links oben in der Ecke würde sich um die Teams 1, 2 und 3 kümmern. Tutor 2 um die Teams 4 und 5 und so weiter und so fort. Und dann haben wir zusätzlich in jedem Rechnerraum noch einen Tutor, Tutor 7, der das vielleicht schon mal ein Jahr vorher gemacht hat, sich ein bisschen auskennt und den neuen Tutoren zur Seite steht. Und was dann unsere Studenten in den Übungen machen, ist, sie bearbeiten eben dieses Training und zu gewissen Zeitpunkten gibt es Prüfungsabschnitte, die zu bearbeiten haben. Das ist dann je nachdem, was für ein Prüfungsabschnitt das ist. Ist es eine Einzelarbeit oder eine Teamarbeit? Mhm. Zum Beispiel in dem ersten Abschnitt bekommen die von uns einen Vorgabeteil, das müssen die nachkonstruieren. Im zweiten Prüfungsabschnitt bekommen die technische Zeichnung, anhand denen sie Teile modellieren und die dann zu einer großen Baugruppe im Team zusammenbauen. Und im dritten Prüfungsabschnitt kriegen sie Einzelteile vorgegeben und leiten da technische Zeichnungen ab. Mhm. So, das sind die Inhalte der Übung.
Okay. Und wenn man sich jetzt so einen Ablauf von so einer Übungsveranstaltung nochmal vorstellt, wie wäre der Ablauf? Also die Tutoren unterstützen euch ja. Und gibt es so eine Vorbereitungszeit vielleicht, Nachbereitung?
Also es ist so, dass bevor eine Übung oder der jeweilige Block von so einer Übung losgeht, treffen wir uns mit den Tutoren bei uns im Büro zu einem Briefing. Mhm. Kriegen die dann Briefingbögen ausgeteilt, die haben es aber ein paar Tage vorher auch schon per Mail bekommen, um sich vorzubereiten. Da steht eigentlich so alles Wichtige drauf, was in dieser Übung zu beachten ist. Deadlines für Abgaben von Prüfungsabschnitten, wie weit die Studenten in den Tutorials kommen sollen, was kritische Punkte mit den Inhalten der Übung sind und wie die zu beantworten sind. Das dauert ungefähr 20 Minuten. Dann gehen die Studenten in die Rechnerräume, rufen dann wiederum ihre Teams zusammen und briefen dann die Studenten. Das heißt, die geben denen dann die Informationen, die für sie relevant sind, weiter. Dann startet die eigentliche Übung und die Studenten bearbeiten halt die Prüfungsabschnitte oder das Tutorial. Und die Tutoren sind die ganze Zeit im Raum und stehen für Fragen zur Verfügung.
Okay. Und das ist die Hauptaufgabe der Tutoren, erstmal in der Übung zu betreuen.
Ja.
Für Fragen zur Verfügung zu stehen. Mhm. Gibt es darüber hinaus noch mehr Aufgaben, die Tutoren dann übernehmen?
Naja, ist quasi, die Tutoren bilden halt auch so die Kommunikationsschnittstelle. Mhm. Das heißt, die Informationen, die wir an die Tutoren geben, geben die weiter an die Studenten.
Okay.
Dann eben diese Betreuung und zusätzlich unterstützen uns die Tutoren noch bei der Korrektur dieser angesprochenen Prüfungsabschnitte.
Okay. Da können wir gleich ja noch drauf kommen, wie ihr sicherstellt, dass diese Korrektur auch möglichst einheitlich ist, dass es euch oder euch unterstützt, um da korrigieren zu können. Ja. Wunderbar. Genau, ich hoffe, so im Groben ist es jetzt ungefähr klar geworden, wie so eine Veranstaltung stattfindet, wie die Tutoren eingesetzt werden. Ich denke schon. Insgesamt ist es ja ein Feld, was man tutorielle Lehre auch nennen kann, was relativ weit verbreitet ist an der an der TU Darmstadt. Und wir freuen uns, dass ihr euer Modell vorstellt. Einfach weil wir denken, dass es besonders ist, dass es so viele Tutoren sind, die ihr einbindet in so einer großen Veranstaltung, wo der Organisationsaufwand relativ hoch ist. Und das ist schon sehr langjährig eingeprobt. Also ihr habt verschiedene Sachen schon etabliert, um das zu verbessern. Also du hattest das vorher gesagt, diese 20 Minuten Vorbereitung der Tutoren vor der Übung, das ist die Vorbereitung direkt vor der Übung, aber das ist ja eingebettet nochmal in ein größeres Schulungssystem. Könntest du vielleicht im Großen und Ganzen nochmal sagen, also jetzt nicht in Bezug auf die konkrete einzelne Übung, sondern in Bezug auf, der Tutor kommt zu euch oder kommt zu euch ins Fachgebiet, wie ihr die Tutoren dann vorbereitet, wie ihr die schult, damit ihr sicher seid, dass sie das auch betreuen können, wie ihr das betreut haben wollt.
Also wir versuchen jedes Jahr unser Tutorenteam ungefähr aus Hälfte neue und Hälfte alte Tutoren zusammenzustellen. Mhm. Die neuen Tutoren, die müssen sich quasi bewerben. Dazu machen wir ein kurzes, wir machen schon Werbung in dem Jahr davor, sagen, wenn euch der Kurs gefallen hat, wenn eure Leistungen stimmen, könnt ihr euch gerne bewerben. Wir brauchen jedes Jahr neue Leute. Und dann schicken die uns eine formlose E-Mail und dann haben wir so ein kleines Bewerbungsgespräch, was ungefähr 15 Minuten dauert. Und da geht es eigentlich nur darum, die Person kennenzulernen, zu fragen, was hat dir im letzten Kurs gut gefallen, was würdest du verbessern, warum willst du den Job machen, hast du Erfahrungen in der Lehre schon mal gemacht, Nachhilfe gegeben und so weiter. Wenn das alles gut verläuft, dann müssen die Tutoren, auch die Alttutoren, wieder an einer Schulung teilnehmen. Das ist immer im Vorlauf von dem Kurs. Also es gibt immer zwei Schulungswochen, jeder Tutor muss an einer von dieser Woche teilnehmen. Was die dann dort machen, ist im Endeffekt genau das Gleiche, was dann die Studenten später auch in den Kursen machen, nur eben in einer ganz gerafften Form. Das heißt, die bearbeiten das Tutorial, die Prüfungsabschnitte. Das hat zum einen, ist das wichtig, damit die Studenten oder die Tutoren, die späteren Tutoren ihre CAD-Kenntnisse auffrischen. Zum anderen dient es uns natürlich auch zur Fehlerbehebung. Das heißt, wir haben da wie so ein Live-Protokoll, wo dann die Tutoren eintragen, hier, da gibt es ein Problem mit der Aufgabenstellung, das versteht man nicht ganz oder könnte man noch missverstehen. Und dann können wir das quasi ausbügeln, bis der Kurs losgeht. Natürlich auch, um das Tutorial kennenzulernen und dann später, wenn Fragen von den Studenten kommen, auch sagen zu können, hier, guck mal nochmal Kapitel 2.3, da steht das genau beschrieben, wie das funktioniert. Und dort lernen die natürlich auch unser Korrekturschema kennen und wie man das anwendet. Das funktioniert dann ungefähr so, dass wenn die Tutoren einen Prüfungsabschnitt bearbeitet haben, dass wir dann alle zusammenrufen, eine studentische Lösung aus dem Vorjahr nehmen, die mit dem Beamer an die Wand werfen, nebendran unser Bewertungs- oder unser Korrekturschema. Und das denen genau erklären, wie das funktioniert, was die einzelnen Korrekturkategorien zu bedeuten haben, wie die sich untereinander unterscheiden und füllen das quasi gemeinsam aus. Und danach korrigieren sich die Tutoren gegenseitig. Mhm. Und am Ende stellt einer der Tutoren, den wir irgendwie auswählen, stellt dann seine Bewertung vor und die einzelnen Punkte werden nochmal diskutiert und ja, also bei diesem Korrekturbogen gibt es dann eine schöne Anleitung, wie da steht drin, wie man den anwendet. Und es ist auch immer ein Beispiel drin. Genauso wie, ich nenne es mal FAQs, also so Fragen, die in den letzten Jahren immer wieder aufgetaucht sind und wo es dann schon vordefinierte Antworten gibt, damit man quasi einfach in diesem Korrekturzeitraum Mails einspart.
Okay. Nicht mal. Ja. Okay. Aber das heißt, ihr bereitet eure Tutoren schon auch darauf vor, zu korrigieren oder Korrekturaufgaben vorzubereiten,
ja.
Sodass es für euch hinterher eine Arbeitserleichterung ist in der Korrektur der Übung.
Genau. Also diese Kategorien, in denen korrigiert wird, die sind halt klar definiert und abgegrenzt. Zum Beispiel jetzt im Prüfungsabschnitt 2, wo eine Baugruppe zusammengeschraubt wird oder zusammengebaut wird. Das ist ja alles digital. Wäre dann zum Beispiel ein Punkt, wurden alle Bauteile verbaut. Okay. Das heißt, der Tutor geht dann am Ende hin und sagt, okay, Bauteil 2, 3, 4 wurden nicht verbaut. Mhm. Dann später in der Übung, also im wirklichen Verlauf. Und dann gibt es nochmal eine Durchsprache mit uns. Also die Tutoren kommen dann so im 20-Minuten-Takt zu uns mit den ganzen Bögen und machen die Modelle auf. Und wir sprechen das dann quasi durch, um Unklarheiten zu beheben und um einfach zu sehen, ob das alles stimmt soweit. Und die Gewichtung und die Bewertung dieser einzelnen Korrekturkategorien, die wird dann von Seiten des Instituts übernommen.
Okay. Das heißt, ihr seid, wie viele Leute braucht ihr ungefähr dann auf Seiten des Lehrpersonals, um diese Masse an 500 Studierenden oder 600 Studierenden durch die Übung zu schleusen und auch die Korrekturen zu machen?
Mit Personal jetzt wissenschaftliche also Mitarbeiter.
Genau, ich frage deswegen, weil das, also ein spannender Aspekt, der sicherlich für viele hier auch spannend ist, die mit Tutoren arbeiten, ist, welche Arbeitserleichterung bringt mir das als wissenschaftlicher Mitarbeiter?
Also wir können den Kurs mit zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern Vollzeit, können wir das handeln, die große Teilnehmerzahl.
Okay. So.
Ja, aber ohne die Menge an Tutoren wäre das in dieser Form unmöglich. Also in dieser praktischen Form.
Also würdest du schon sagen, das ist ein sehr effizientes System? Also jetzt aus Sicht des wissenschaftlichen Mittelbaus geblickt, ist ja ein sehr effizientes System.
Ja. Also es ist ja auch über die Jahre gewachsen, hat sich immer wieder verbessert. Die Modelle haben sich zwar geändert, aber dieser prinzipielle Aufbau, die Strukturen, der Ablauf der Übung ist geblieben. Und da wurde eben schon so viel verbessert und so viel reingesteckt, dass das mittlerweile ziemlich gut läuft.
Okay. Ja, genau, gerne.
Zwei Mitarbeiter in Vollzeit das ganze Semester?
Ja, also.
Nur das, oder machen wir noch anders?
Nur das. Also,
Forschung gar nichts.
Mein Kollege und ich sind dann quasi so ab Januar bis Ende Juli Vollzeit damit beschäftigt, diesen Kurs administrativ und zu betreuen. Also für Forschung, bleibt in dieser Zeit nichts.
Also offiziell habt ihr auch noch währenddessen Forschungsaufgaben, ne?
Ja. Also was heißt offiziell? Natürlich, es bleibt jedem selbst belassen, nebenher noch Forschung zu machen. Die Frage ist nur, wie die Zeit ist.
Ich hätte eine andere Frage. Tut ihr was, um die Tutoren zu halten? Also 50-50, da haben wir uns gerade eben auch drüber unterhalten, das ist ja eine schöne Quote, also wenn man das schafft. Habt ihr irgendwelche Ideen oder gute Sachen, wo ihr sagt, oder bezahlt ihr gut? Es kann ja auch manchmal sein, dass man einen guten Vertrag bei euch bekommt.
Also ich denke mal, es ist kein besonders außergewöhnlicher Vertrag, ich würde sagen, das ist Standard. Den Tutoren macht es aber Spaß, weil die von uns wirklich auch sehr eingebunden werden. Wir haben wirklich engen Kontakt mit unseren Tutoren während der Schulung, während des Betriebs von dem Kurs und lernen die auch gut kennen. Und deswegen bleiben auch viele unabhängig vom Kurs im Institut, machen Studienarbeiten, Abschlussarbeiten. Und auch jetzt gerade, ich bin wieder quasi in der Planung fürs nächste Semester und habe wieder bei den alten Tutoren angefragt und es sind wieder sehr viele, die da mitmachen wollen. Also das ist schon auf einer Seite eine Chance für die, einen guten Kontakt zum Institut zu bekommen und auf der anderen Seite natürlich auch die CAD-Kenntnisse einfach auf einem gewissen Level zu halten, weil das ist auch was man später als Ingenieur, glaube ich, überall braucht.
Okay. Kannst du selber aus deiner, also du warst ja auch Tutor in dem Bereich. Hast du da anders noch profitiert, jetzt abseits vom Fachlichen? Also hilft es den Tutoren auch, dass sie Übungen betreuen? Also dass sie, also ist das auch etwas, so ein Mehrwert der Veranstaltung, wo die Tutoren einfach davon profitieren, in die Rolle als Lehrender auch zu schlüpfen?
Also ich denke, man profitiert in jedem Fall davon, jetzt nicht nur, weil man sich das irgendwie in Lebenslauf schreiben kann, zu sagen, hier, ich habe auch an der Universität in Sachen Lehre schon was gemacht und vielleicht auch schon so ein bisschen Führungsqualitäten bewiesen in den Teams, die ich quasi da habe anleiten müssen. Also ich weiß, mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil ich halt eben auch so ein bisschen mehr über diesen normalen Tutorenjob hinaus machen durfte. Das hat mich damals motiviert, okay, zu sagen, gut, ich bin jetzt nicht nur derjenige, der da steht und sagt, hier, das könnte man auch so machen oder könnte das so machen, sondern dass ich eben auch in diese Korrektur mit einbezogen war.
Mhm. Okay.
Also bei mir, ich war nicht bei dem Tutor, sondern bei einem anderen Lehrveranstaltung vom Leibniz-Institut, da geht es um ein anderes CAD-Programm. Mhm. Und bei mir war es so, dass ich gesagt habe, ich habe da unglaublich viel über das Programm gelernt, weil ich ganz neue Fragestellungen bekommen habe. Also bei uns wurde dann ein Motorblock zusammengebaut und hat das natürlich selbst zusammengebaut, aber bei jedem treten andere Fehler auf, beziehungsweise die Herangehensweise, wie man das Modell aufbaut, kann jeder anders machen. Also die Aufgabe, das Ziel ist das gleiche, aber die Wege dorthin sind sehr unterschiedlich. Und je nachdem, welchen Weg man geht, stößt man auf andere Fehler, beziehungsweise sieht bei mir war es dann so, wir haben auch den Kurs davor gemacht, jeder hatte das fertig, und dann sind wir in die Gruppe und haben das in der Gruppe gemacht. Und dann habe ich auf einmal in den Gruppen gesehen, zum einen da Studenten, wo ich gesagt habe, die lösen das schlauer als ich, ist ja ganz cool, wie der das macht. Aber auch gesehen bei anderen so, okay, wie du das machst, da auf die Idee, wäre ich niemals gekommen, und die ist auch noch super dämlich. Das hat mir viel gebracht, wo ich glaube, dass ich viel, viel für das Konstruieren und das CAD-Programm gelernt habe, einfach durch diese Vielfalt, die da hat. Und ich habe dann auch die Anfrage bekommen, ob ich sie auch wieder helfen will. Ich hätte es auch wieder gemacht, hatten aber leider keine Zeit. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Tutoren das nochmal machen. Es macht wirklich Spaß, weil irgendwie schwer. Also wenn man, es gibt Leute, die jetzt menschenscheu sind, denen macht es wahrscheinlich keinen Spaß, aber wenn man da ein bisschen der Typ für ist, macht dieses Tutoren wirklich Spaß, weil man in diesen paar Stunden, wo man da ist, mit vielen Leuten Kontakt hat, was zu tun hat, wo es nicht langweilig wird. Und es ist auch nicht irgendwie so ein treppender Job, sondern man hilft auch nur als der, wo alle immer sagen, kannst du mir helfen? Hilfst du dir? Und so, boah, wie schaffst du das? Aber gerade bei anderen Studenten wäre es eine Lösung gesehen, wenn man den nächsten Mal fängt. Und es macht echt Laune. Mhm.
Okay.
Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man gerade auch dann als Tutor tiefer noch in diese Materie CAD einsteigt, als man eigentlich, wenn man als Kursteilnehmer das getan hat. Weil wenn so viele unterschiedliche Leute eine Aufgabe bewältigen müssen, wird wirklich jeder Weg, den man gehen kann, wird irgendwie gegangen. Jeder Fehler, den man machen kann, wird irgendwie begangen. Und dann da die Lösung zu finden, da muss man sich dann natürlich intensiv mit beschäftigen. Da nimmt man auf jeden Fall viel mit.
Und habt ihr Tutoren, die das gerne machen würden, weil sie das ganz spannend finden, aber die Angst haben, vor einer Gruppe zu agieren? Also was du meinst mit Menschenscheu, die sich wirklich überwinden müssen und bei euch anfragen, ich würde das gerne machen, aber ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue?
Das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Natürlich sind immer welche dabei, die nicht so offen sind. Andere sind natürlich mehr offen. Aber ich denke, Leute, die in den Einstellungsgesprächen lernt man sehr schnell einzuschätzen, ob die Person das Durchsetzungsvermögen hat, diese Gruppen dann auch wirklich zusammenzurufen, jetzt seid mal ruhig und hört mir zu. Von daher ist, also bei den Tutoren, die jetzt für mich gearbeitet haben, war keiner dieser Fälle dabei.
Okay. Vielleicht ist das, weil innerhalb dieser Schulungswoche, dieser einwöchigen Schulungswoche, Sabine, vielleicht kommen wir kurz da auf den Punkt, weil das ist ein Thema, was wir dann jetzt streifen, innerhalb dieser einwöchigen Schulungswoche, findet ja auch ein Tutorentraining statt, an dem das Tutorentraining, was ihr an der HWA dann durchführt.
Genau, wir sind ganz dankbar, dass wir gefragt werden, auch schuldidaktische Themen in die Vorbereitung von Tutoren zu stecken und das genau in den Anknüpfungspunkt, da geht es missverstanden, Umgang mit Gruppen. Jetzt sind es ja bei euch im Gegensatz zu Mathe-Tutoren beispielsweise, wo man ja vor so einer Runde von 30 Leuten erstmal steht und irgendwas an der Tafel anschreibt oder auch nicht natürlich. Das ist eine besondere Situation, weil die sitzen ja da vor einem Bildschirm und du hast es ja schon beschrieben, dass es eine Einzelsituation und eine Teamsituation ist. Also die Leute sind erstmal in einer anderen Situation, als man das vielleicht in einem anderen Tutorium erkennt. Und die Tutoren haben deswegen natürlich auch die Chance, irgendwie intensiver zu betreuen. Aber es ist immer so ein Über-Schulter-Blick natürlich auch. Ne? Also es ist immer so von hinten, mal was machst du da und lass mal kurz zeigen und dann ja, klar, dann ist auch ein Fehler drin und so. Wir haben In der Schulung versuchen wir nochmal insgesamt darüber zu sprechen, was macht eigentlich trotzdem den Tutor, also wo sind denn da die Aufgaben, wo sind aber auch die Grenzen, also es ist ja durchaus nicht immer alles nur super und es macht auch nicht alles nur Spaß, sondern da sind auch einige Studierende dabei, die halt wirklich auch Probleme haben, die auch an den Übungen scheitern. Und da muss man ja als Tutor auch mit umgehen können. Und dann habt ihr die Situation, dass ihr natürlich die Studierenden auch in ein Team verpflichtet. Also es ist ja, man ist ja da in dieser Dreierkonstellation der einander. Und sowas muss man natürlich auch unterstützen, dass sie im Team arbeiten. Wir alle sagen ja, der Hochschulendidaktik auch, je mehr Teams, je mehr Lerngruppen du im Studium hast, umso besser hast du es wahrscheinlich, um die bestimmten Dinge zu erarbeiten, weil der Austausch dann wichtig ist. Das ist ja in Mathematik auch ganz wichtig. Und nicht mehr nur Tafel. Und da ist es eben ganz entscheidend, dass die Tutoren auch, wenn sie Hilfestellung geben, sich überlegen, und wir haben eben dieses Prinzip der minimalen Hilfe, dass man eben nicht, wenn jemand sagt, hey, das funktioniert nicht, komm mal, mach mal richtig, dann kommt und macht es mal kurz richtig, sondern dass die Idee ist, dass man erstmal schaut, was das Team oder was der Einzelne jeweils braucht, um weiterzumachen. Manchmal, sie haben ja auch nicht im Moment drüber nachgedacht, ans Nächste haben sofort die Hand gehoben und haben gesagt, Tutor, komm mal her. So, und dann ist es eben schon die Aufgabe der Tutoren, dann auch nicht sofort die Lösung dann zu präsentieren, sondern zu sagen, ja, dann guck nochmal hin und guck vielleicht da nochmal und schau dir nochmal die Geschichte an oder erinnere dich mal, was da in der Vorlesung war, das kannst du auch hier auch anwenden. Dass man eben so verschiedene Möglichkeiten hat der Hilfestellung für die Studierenden, die nicht immer gleich ist, der Studierende fragt und kriegt die Antwort. Okay. Was manchmal auch ein bisschen zu Frust bei den Studierenden führt, weil gerade, ich kenne mich, ich kenne mich nicht so genau aus, was man das ist.
Weil man da vielleicht ganz konkrete Antworten
hat. Aber es ist natürlich, wenn man so technisch arbeitet, dann ist der Fehler ja manchmal im Detail. Und dieses Detail zu finden ist manchmal ja nicht ganz so einfach.
Aber gehen eure Tutoren so vor? Also in der CAD-Übung werden sie was gefragt und dann, oder besprecht ihr auch mit denen, jetzt unabhängig von der Schulung, wo sie das auch kennenlernen, besprecht ihr mit denen, wie sie mit Fragen umzugehen haben? Ob sie direkt die Antwort geben oder?
Also es geht quasi um die aktive Hilfe zur Lösungsfindung. Sag ich mal. Okay, es geht nicht darum, zu sagen, hier, lass mich mal kurz ran, ich zeig dir, wie das geht.
Mhm. Genau.
Sondern, dass sie die quasi dahin stoßen oder sagen, hier, guck mal, zu dem Thema gibt's, haben wir doch da in dem Tutorial einen ganzen Abschnitt. Guck mal, da steht das drin, ich weiß es ganz genau.
Mhm.
So, darum geht's.
Okay. Ja.
Und dann geht's aber um die klassischen Themen auch, ne? Was macht man mit Leuten, die zu spät kommen? Was macht man mit Leuten, die gar nicht kommen? Wie regle ich das in dem Team, wenn da irgendwie Uneinigkeit ist und irgendwie nicht auf den grünen Zweig kommen, wo wir wissen, dass sie aber auch eine Prüfungsleistung zu erbringen haben und man will sie ja auch nicht, die Tutoren sind immer sehr gnädig auch. Die wollen auch, dass alle diejenigen, die da sitzen, auch durchkommen. Also das ist wirklich auch deren Anspruch und da muss man aber immer schauen, das schaffen aber manchmal die Studierenden noch nicht so richtig, egal wie viel man ihnen hilft. Und da muss man eben schauen, wie das ist mit diesen Teams, diesen Konstellationen und was man da macht, was man bespricht. Aber wenn man zu euch geht, das besprechen wir auch, also das ist ja auch immer Teil der Schulung, dass man dann auch sagt, wo ist denn die Grenze, ab wann muss ich denn mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter darüber sprechen, weil da irgendwas vorgefallen ist, was nicht passiert. Das sind, glaube ich, so die Themen, über die man sich einfach bewusst machen muss, bevor so ein Tutor-Job anfängt. Und dann ist es auch so, dass die Tutoren ja in dem Raum, also ich kenne es, dass, die verstehen sich schon auch ein bisschen als Team. Also es ist nicht nur so, dass Tutor 3 dann in der Ecke ist und Tutor 6 in der Ecke, so groß sind die Räume ja auch nicht.
Ja.
sondern das ist ja, und dann sind ja auch, also es ist ja alles ziemlich dicht, ne? Die Arbeitsplätze sind ziemlich dicht beieinander und das ist ja durchaus mal so, dass die Tutoren sich auch gegenseitig unterstützen können, wenn der eine es nicht weiß, was ist der andere. Und das ist schon so auch die Idee. Wir haben ja nur die Ersttutoren bei uns in der Schule, also es sind diejenigen, die das erste Mal Tutoren auch auf Veranstaltungen sind. Und da geht es ja auch darum, wie arbeite ich mit denen zusammen, weil ja 50-50, die schon was wissen, was frage ich die, was kann ich die fragen, was ist mein Job. Ja.
Das will ich gerne aufnehmen. Bisher haben wir das ja, also bisher läuft alles ganz gut, so wie wir es dargestellt haben.
Ja.
Aber Sabine hat ja auch schon gesagt, es gibt ja auch Problemsituationen für Tutoren. Wie regelt ihr das? Was ist, wenn, also gibt es eine Vorgehensweise, wenn ein Tutor ein Problem hat in der Übung? Oder überhaupt?
Jetzt, wenn es um fachliche Probleme geht.
Fachliche, ja, ja. Oder auch andere Probleme.
Also prinzipiell, wie schon gesagt, die Tutoren, die verstehen sich sehr gut untereinander. Also wir haben auch so während den Schulungen auch so Teambuilding-Maßnahmen, wo wir auch einfach versuchen, die Motivation hochzuhalten. Da gibt es dann zum Beispiel abends mal für uns Hotdogs serviert mit Softgetränken, dass man noch ein bisschen zusammensitzt. Und das heißt quasi in den Räumen, die kennen sich dann schon und verstehen sich gut. Das heißt, die sprechen sich untereinander ab. Dann haben wir ja noch diesen bisschen erfahreneren Tutor, der das vielleicht schon 2-3 Mal gemacht hat, der dann bei besonders kniffligen Fragen noch einspringt, und wenn das nicht funktioniert, dann kommen die zu uns. Und wir haben mehrere Möglichkeiten zur Kommunikation, also alle Kursmaterialien werden über Moodle zur Verfügung gestellt, und da gibt es ja auch die Möglichkeit, Foren einzurichten. Das heißt, wir haben da Foren, wo sich die Studenten an uns wissenschaftliche Mitarbeiter richten können, wir aber auch direkt an die, wenn es Neuigkeiten gibt oder Änderungen. Und genauso haben wir das für die Tutoren, also Foren, wo ausschließlich Tutoren zugreifen können, wo die dann zum Beispiel außerhalb der Übungszeiten, in den Korrekturzeiträumen sagen, Fragen stellen können und das im Kollektiv lösen oder direkt Fragen an uns stellen können.
Okay.
Das ist besonders wichtig für eine einheitliche, wenn es dann darum geht, eine einheitliche Antwort zu finden, wenn wir wissenschaftliche Mitarbeiter schreiben dann so und so ist das, handelt das ab jetzt so, und dann ist das quasi, bekommt jeder Tutor die Nachricht.
Okay, also wo du das Thema Korrekturen jetzt nochmal sagst, wir hatten ja bisher ein Korrekturbeispiel, da war es ziemlich einfach, da mussten die Tutoren nur sagen, ob alle Bauteile verbaut sind, das stelle ich mir noch relativ simpel vor, aber es gibt da ja auch schwierigere Fragen oder offenere Fragen, und da versucht er über dieses Moodle-System zum Beispiel, über das Moodle eine Einheitlichkeit zu gewährleisten?
Also unser Schema bietet relativ wenig Interpretationsspielraum. Okay. Es gibt immer nur mal Fälle, die auftreten, an die man nicht denkt. Und wo dann die Frage ist, okay, in welche Kategorie kommt das jetzt? Wie bewerten wir das, diesen Fehler? Und da müssen wir dann einspringen und sagen, okay, wenn sowas auftritt, kommt das in die Kategorie.
Okay. Ja.
Kannst du das System ein bisschen vorstellen? Also in den Kategorien und so?
Also ein Beispiel habe ich ja schon genannt, mit diesen Baugruppen. Das ein anderes Beispiel, ja, das hat alles sehr technisch gesehen. Also zum Beispiel, wenn ich in der Baugruppe was zusammenbaue, dann muss ich jeden Freiheitsgrad, den dieses Teil hat, muss ich einschränken durch Constraints. Sagen also, 2 Bauteile sind... Also die Fläche auf die Fläche liegen genau aneinander, die Fläche auf der Fläche, und im Raum darf sich auch nicht drehen. Und der Student muss jeden dieser Freiheitsgrade einschränken. Für jeden Freiheitsgrad, den er nicht einschränkt, wird es quasi wieder einen Abzug geben. Das wäre zum Beispiel eine andere Kategorie. Also diese Kategorien sind schon so definiert und so beschrieben, dass es da keine Probleme gibt. Aber das Problem ist, wenn ich zum Beispiel das erste Bauteil einbaue, da einen Freiheitsgrad nicht einschränke, an diesem Bauteil weitere Bauteile referenziere, dann haben die automatisch auch diesen Freiheitsgrad offen. Das wäre dann so eine Frage, wenn ich jetzt einfach stumm vorgehe und sage, okay, jedes dieser Bauteile hat diesen Freiheitsgrad offen, gibt jedes Mal einen Fehler. Nein, ich muss das Bauteil finden, an dem die referenziert sind. Wenn ich diesen einen Freiheitsgrad einschränke, dann sind alle Freiheitsgrade eingeschränkt. Das heißt, es gibt nur noch einen Abzug.
So ein Folgefehler.
Quasi, so wie ein Folgefehler, genau.
Okay. Habt ihr mal, ihr macht ja die Tutoren, bewerten sich untereinander in der Schulung.
Ja.
Macht ihr da, jeder korrigiert seinen Tischpartner oder jeder korrigiert die ganze Gruppe?
Nein, das ist viel zu aufwendig, wenn jeder die ganze Gruppe korrigieren würde.
Ja, aber also
meistens ist es so, bei den Einzelteilarbeiten, da haben wir schon quasi durchgemischt. Also wir haben schon die Teams, dann sagen wir, okay, der Tutor 1 aus Team 9 korrigiert den Tutor 1 aus Team 1. Wenn es dann um die Teamarbeiten geht, sagen wir gut, Team 1 korrigiert Team 9, Team 2, Team 8. Also nicht quasi direkt, dass direkt die Nachbarn sich korrigieren.
Nee, mir geht es eher darum, weil du könntest ja, wenn du da quasi eine Person für mehrere Foren mal korrigieren lässt, könntest du ja gucken, was für Nacharbeiten da drin wäre.
Ach so.
Weil das wird jetzt, ich vermute, also ich meine, ich kenne die Übung, ich vermute, dass da keine große Abweichung ist, weil wie du sagst, das ist halt, man zählt die Constraints, die fehlen und sowas. Aber ich denke, da sind trotzdem ein paar Spielräume, wo es eben zur Abweichung kommen könnte. Und das könnte man ja mal, ja, wie der Aufwand ist, aber das könnte man mal kontrollieren. Wie ist viel Abweichung je nach Kultur?
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Input.
Also ich weiß nicht, ich vermute, die Abweichung wird gering sein, aber ich hätte es jetzt halt interessant gefunden.
Ja.
Aber das wäre ja dann eine einmalige Aktion, um zu gucken, das wirklich zu untersuchen und zu gucken, wie groß sind die Abweichungen. Genau. Das wäre ja fast eine kleine Wissenschaft. Ja, weil das ja oft von Lehrern vorgebracht wird, ja, dass verschiedene Tutoren.
Unterschiedlich.
Also ich habe den Tutor gemacht, der ist bekannt dafür, dass der schlechter wird.
Ja, und das ist bei uns.
Wenn es gut läuft, kann man
das ist, da haben wir ja verschiedbar den Vorteil, dass es bei uns halt immer der richtig und falsch gibt. Wenn ich Mathe auch gerade löse, dann ist die entweder richtig oder falsch. Da ist nicht viel Handlungsspielraum.
Oh, das habe ich in der Mathe, weil ich den Vorwurf auch häufig zum ersten Mal.
Ja,
ja, meine Mathe-Tutor würde ich ganz anders als deiner. Also, vielleicht ist das so ein Relativ, das ist doch schon recht schnell gegeben, dass da Unterschiede entstehen. Da gibt es doch da oft.
Ja gut, da gibt es jetzt, also bei uns ist es so, da gibt es die eine Institute, die sagen, okay, Folgefehler zählen hier, und die andere Institute sagen, die zählen keine Folgefehler. Es ist immer da, es ist immer abhängig davon, wie viel Zeitaufwand die Institute sich geben.
Also wir haben, ist dann für alle gleich.
Ist dann für alle gleich,
also genau. Da gibt es ja dann keine
Abweichung. So, ja. Und es gibt dann die Institute, die sagen, es gibt Ergebnisse in Klausuren, das heißt, ich schreibe mein Ergebnis in ein Kästchen rein, das wird angeguckt. Der Rechenweg davor interessiert keinen Schwein. Das heißt, wenn ich da ein Minuszeichen umdrehe und ein Plus draus mache, das ist eigentlich falsch, Pech.
Ist das vielleicht der Unterschied zur Mathe? Also ist da dann der Bewertungsspielraum größer, weil der Weg dorthin eine sehr große Rolle spielt?
Also bei Mathe ist es eher so, dass das Ergebnis weniger interessant ist, sondern der Rechenweg, und zum Beispiel kann man auch mehr oder weniger Abzüge oder Punkte geben und nicht gehen auf so formelle Sachen wie Effizienzpfeile und Umformungen. Und deswegen hat man es schon ernster, aber weniger ernst, dann gibt es da auch viele. Oder verschiedene Lösungswege.
Gut, aber wenn man Bauteile durchzählen kann man die durchzählen, dann gibt es eine richtige
Frage.
Also, da gibt es keine Interpretation von richtig und falsch. Das verstehe ich
da,
das ist was
tatsächlich andere Überschneidung. Ich gebe die Frage gleich mal
rein. Ja.
Schön, dass du wieder da bist, weil gibt es in Maschinenbau oder gibt es bei euch in der Übung gibt's offene Fragen, also mit viel Interpretationsspielraum? Jetzt gerade, wir hatten so ein bisschen Übungen aus Maschinenbau gegenüber Übungen aus der Mathematik, und in der Mathematik erschien es so, da wird viel mehr darüber geredet, wie der Weg dorthin richtig ist, da muss man mehr diskutieren, ob das jetzt eine richtige oder falsche oder wie viele Punkte es gibt. Und bei euch in der Übung gibt es so richtig so Fragen, wo fünf Leute zu fünf verschiedenen Ergebnissen kommen können. Diskussionsfragen letztendlich.
Also ich sage mal, ich würde sagen, die einzige Kategorie oder die einzige Sache, was wirklich von fünf Leuten wahrscheinlich unterschiedlich gemacht wird, sind Modellierungsstrategien.
Mhm.
Das Ziel hinter einer Modellierungsstrategie ist, dass wenn ich ein Teil modelliert habe und eine zweite Person öffnet das Teil, dass der anhand meiner Strategie sehen kann, wie ich dieses Teil gebaut habe.
Mhm.
Jetzt ist natürlich die Strategie stark abhängig vom Konstrukteur. Der eine sagt, okay, ich fange auf der linken Seite an, die Räume der rechten Seite auf. Der andere sagt, okay, ich mache erstmal einen Grundkörper, den großen Materialabtrag, dann den kleinen Materialabtrag und dann vielleicht noch die Feinheiten. Und da ist es oft so, dass man auf den ersten Blick das vielleicht nicht sieht und dann sagt, okay, für mich ist keine Modellierungsstrategie zu erkennen. Wenn man dann aber mit der Person spricht, die das modelliert hat, die sagt einem, okay, meine Idee war das und das. Und dann, ja, okay, jetzt sehe ich es auch. Okay. Und das ist vielleicht so die, so eine der wenigen Sachen, wo das wirklich stark auftreten kann.
Und das heißt, es ist auch, also in diesem Prüfungsbogen, in der Prüfung, die Studierenden dann letztendlich ja machen müssen durch die Übung auch, ist die Modellierungsstrategie, es muss eine Modellierungsstrategie da sein, dafür kriegen sie Punkte.
Ja.
Und, aber es ist egal welche, Hauptsache, die kommen zu einem Ergebnis. Oder gibt es auch bessere oder schlechtere Modellierungsstrategien, was ihr irgendwie einschätzen, was ihr bewerten müsst?
Wir lehren bestimmte Modellierungsstrategien, die müssen aber nicht eingehalten werden, sie müssen sinnvoll sein. Und das ist halt das, was den Interpretationsspielraum offen lässt an der Stelle.
Okay.
Und da ist es dann so, dass die Tutoren drauf gucken, wir drauf gucken, wenn da eine erkannt wird, die als sinnvoll angesehen wird, dass es diesen Punkt gibt, das sind nur minimale Punkte, dann kriegen sie die, und falls nicht, dann kriegen sie diese Punkte nicht. Okay. Aber wenn die Teil zurückgegeben wird, erfolgt nochmal eine Durchsprache mit dem Studenten. Wenn der dann sagt, ja, aber ich habe mir doch da das und das gedacht, dann kommt der Tutor nochmal zu uns, wir sprechen nochmal darüber, und wenn wir sagen, okay, mit viel Fantasie, dann gibt es den Punkt nicht. Aber wenn man sagt, okay, da habe ich einfach nicht dran gedacht, dann gibt es diesen Punkt.
Okay. Das heißt, diese Einheitlichkeit macht, also ihr habt relativ wenig Fragen, die so offen zu diskutieren sind.
Ja.
Und da gewährleistet ihr die Einheitlichkeit dann durch eine sehr enge Anbindung von Tutoren an euch und direkte Kommunikation mit den Studenten.
Ja. Den Studenten.
Okay.
Ja.
Cool. Gibt es noch Fragen im Publikum?
Ich hätte noch mal eine Frage zum Zeitaufwand. Ist es wirklich so, dass du das Semester nur mit dem Übung verbringst? Also kommst du morgens hin und beschäftigst dich bis abends nur mit dem Übungsaufbau?
Okay. Ja. Na, wir haben uns gerade drüber unterhalten. Und man hat zusätzlich bestimmt 20 Stunden pro Tag für irgendwie Überstände.
Also ja, natürlich, es geht nicht nur um die Inhalte des Kurses die ganze Zeit. Es ist quasi, man muss ja laufend auf Abruf sein, wenn Fehler auftreten, müssen die schnellstmöglich behoben werden, weil draußen irgendwie 400 Leute sitzen
und daran
arbeiten. Informationen müssen schnellstmöglich weitergegeben werden, die Übungen, die drauf folgenden Übungen, die Vorlesungen, das muss alles stehen.
Ja.
Und da ist quasi während des Kurses, der Vorlesung von Montag bis Freitag ist eigentlich durchgetaktet. Es gibt so eine Checkliste, was jeden Tag abzuarbeiten ist. Und das wiederholt sich Woche für Woche. Also das ist schon ein großer Aufwand.
Die Vorlesung hält aber der Professor und ihr arbeitet zu oder übernehmt ihr auch Teile der Vorlesung?
Normalerweise hält Professor Anderl die Vorlesung. Wir zeigen in den Vorlesungen meistens Demos. Mhm. Oder wenn Professor Anderl verhindert ist, müssen wir auch die Vorlesung halten.
Die Frage, die im Raum schwebt, auch was Christiane eben nachgefragt hat, ist, wie, also ist es dann, vielleicht ist es auch mehr, also ist es wirklich eine sehr effiziente Betreuung von 500 Studierenden oder ist es eine sehr aufwendige Betreuung, die auch noch andere Ziele vielleicht erreicht? Christiane, ich habe gerade deine kritische Nachfrage aufgenommen und ich hatte so das Gefühl, es schwebt so ein bisschen im Raum die Frage, ob das jetzt eine effiziente Betreuung überhaupt ist. Oder ist es ein sehr großer Aufwand, 500 Studierende in einer Lehrveranstaltung zu betreuen? Und werden mit der Lehrveranstaltung vielleicht noch andere Ziele erreicht? So habe ich auch keine Antwort. Ich habe nur
also meine Nachfrage generiert sich ja eigentlich nur daraus, dass ich es gerade vergleichen wollte, wie viel Zeit wir so brauchen. Aber der Aufwand, den wir treiben, glaube ich, ziemlich ähnlich ist. Und offensichtlich auch die Zeit.
Okay, also das ist ähnlich. Gut.
Ja.
Die Frage nicht.
Ich hatte die Frage so eben vorhin so verstanden, dass der Aufwand für eine Veranstaltung mit 500 Studierenden in zwei Semestern, dann zwei Vollzeitstellen sehr hoch erscheint. Mich würde einfach, wenn es Vergleiche aus anderen Fachgebieten gibt, würde mich da auch interessieren, wie da so die Erfahrungen sind. Oder
ich glaube, wir haben für die der Veranstaltung den Aufwand für die wissenschaftlichen Mitarbeiter so weit reduziert, wie es irgendwie möglich ist.
Mhm. Okay.
Ich kann nur von letztem Jahr sprechen. Da kam erschwerend hinzu, dass wir zum ersten Mal ein neues Modell in dem Kurs eingesetzt haben. Und in diesem zweiten Prüfungsabschnitt, was eben so dieser größte Teil ist in diesem Kurs, der über 3,5 Wochen geht. Und ein neues Modell einzuführen, was dann eben von so vielen Studierenden bearbeitet wird, das war ein großer zeitlicher Aufwand und auch ein großer Anpassungsaufwand während des Kurses. Es sind Fehler aufgetreten. Wie gesagt, es werden Fehler gemacht, an die denkt man nicht, wenn man das Programm schon länger kennt. Wenn natürlich jemand neu in dem Programm arbeitet, werden Fehler gemacht. Die waren so nicht vorhersehbar. Und deswegen war dieser Anpassungsprozess während des Kurses, der Aufwand sehr, sehr hoch. Und das ist jetzt quasi jetzt in der Nacharbeit. Bis Stand heute wurden quasi die Fehler in diesem Modell behoben. Und jetzt quasi nächstes, im März, sind dann wieder Schulungen und dann werden wir sehen, wie gut das Modell ja, auf den Kurs wieder angepasst wurde und ob das dann besser funktioniert im nächsten Jahr.
Mhm. Okay.
Wie lange gibt es die Veranstaltung schon in dem Format und wie häufig macht ihr neue Modelle?
Kann ich so nichts zu sagen, weiß ich nicht.
Also
es sind schon, also es sind schon einige
Jahre. Format, das kann ich sagen, also wenigstens 10 Jahre, würde ich sagen.
Ja.
Also ich kenne sie seit 10 Jahren so.
Ja. Also ich habe als Student den Kurs 2009, 10, sowas in dem Dreh gemacht. Und da war auf jeden Fall das Format das gleiche. Und diese Modelle, die damals gebaut wurden, waren bis vor, ja, waren bis jetzt vor kurzem die gleichen Modelle. Also jetzt, wo ich diesen Kurs betreue, war das erste Mal, wo ein neues Modell benutzt wurde.
Wenn ihr von Modellen redet, redet ihr von Dingen, die da konstruiert werden.
Okay. Ja, also dieses neue Modell, was benutzt wurde für diese Teamarbeit, ist quasi wahrscheinlich. Kennen das die meisten hier eben dieses Rennauto von Dart Racing von unserem Hochschulteam.
Ach ja.
Quasi, da sind alle Teile, die in diesem Auto auch verbaut werden, liegen da quasi als digitale Modelle, als CAD-Modelle vor.
Und die bauen am Ende das ganze Auto
zu. Und die bekommen technische Zeichnungen von bestimmten Bauteilen, müssen diese konstruieren, bekommen für uns Baugruppen, also schon zum Beispiel ja, so eine Felge mit den Rädern und sowas bekommen die schon. Das heißt, die bekommen ein paar fertige Baugruppen, ein paar Einzelteile und ein paar Einzelteile, die sie selbst bauen und dann bauen sie im Team dieses Auto zusammen.
Die manche groß ist, die Motivation von den Studierenden, so eine Aufgabe wirklich selbstständig durchzudenken, wenn das schon seit 10 Jahren so läuft. Also wenn sie sagen, ich weiß eigentlich, welche Aufgabe kommt. Ich kenne 20 Leute, die das Protokoll schon mal geschrieben haben und mir erzählt haben, wie es geht. Ich gucke, dass ich in 2 Stunden rumkriege oder kriege ich die gut motiviert?
Die Motivation ist sehr groß, würde ich sagen.
Wie klappt das?
Also ich würde sagen, das liegt hauptsächlich daran, dass, sagen wir mal, das Grundstudium in den Ingenieurstudiengängen, das ist sehr, sehr theorielastig. Und dieser CAD-Kurs ist quasi das erste Mal, wo die wirklich an so einem Programm sitzen, technische Zeichnungen sehen und so ein bisschen Einblick bekommen in eine Praxis, was ein Ingenieur auch macht. Und gerade auch dieses, ich meine, viele, die jetzt Maschinenbau oder so machen, sind dann auch an Kraftfahrzeugen und sowas interessiert. Und wenn dann so ein Modell wie so ein Rennauto oder ja, ich glaube, also da wird die Motivation schon hochgehalten durch solche Themen.
Und dann ist die Sache, also ich zumindest, also im zweiten Semester kennt man nicht so viele von höheren Semestern, wo man sagen kann, hier kannst du mir das mal geben und dann ist es nicht so, dass man ein Protokoll schreiben muss, sondern muss man diese Prüfungsleistung machen. Die kann ich mir nicht von irgendjemandem, also gut, es gibt Boy, die holen sich jemand, der das für sie macht. Da ist es aber vielleicht einer von 100. Die meisten machen es selbst und es ist nicht so, dass ich das irgendwo abschreiben kann. Es ist nicht ein Protokoll, wo ich mich quasi, also ich kenne es von Physikpraktikum, dass man dann sagt, okay, ich leihe von irgendwelchen Kommilitonen oder Leuten, die ich kenne, leihe mir die Protokolle aus, lese mir die durch und schreibe dann mal ein Protokoll zusammen, weil ich keinen Bock habe, mich vielleicht schlau zu machen. Bei dem kann ich nicht pro Schlau machen. Ich mache diese Übung durch und baue ein Modell zusammen. Das bringt mir nichts, mit anderen zu reden, die es schon gemacht haben.
Das hört sich jetzt vielleicht alles so weit weg an, dass wir quasi diese ganze Verantwortung an die Tutoren abgeben und die quasi um sich, um dass die Studenten das auch bearbeiten und so, weil vielleicht, man muss sagen, also diese Administration, alles was dahinter läuft, dieser gleiche Aufbau, den der Kurs auch hat mit Tutoren, Studenten, Teams und so weiter, der wird abgebildet in einer Software, die wir benutzen. Das ist wie, muss man sich vorstellen, wie eine große Cloud und die wird also mein Kollege Andreas Faden, ich sind quasi die Administratoren und wir vergeben Leserechte auf die Daten in dieser Cloud. Das heißt, wenn so ein Prüfungsabschnitt startet, sagen wir, okay, ab diesem Zeitpunkt können die Studenten diese Teile sehen. Dann können die diese über eine Schnittstelle zum CAD-Programm öffnen, dann nachkonstruieren, jetzt mit dem ersten Abschnitt, und dann ihr Teil bis zu einem gewissen Zeitpunkt wieder in diese Cloud laden. Wir geben dieses Fenster in der Bearbeitungszeit, geben wir genau vor. Wir können genau sehen, welcher User an welchem PC eingeloggt war, um dieses Teil zu, ja, herzustellen. Und Täuschungsversuche sind da nur möglich, wenn nur in Ausnahmefällen möglich. Also Sie können das auch nicht zu Hause machen, die müssen in diesen Rechnerräumen sein, an den PCs, weil eben nur da dieses Programm hinten dran läuft. Und da ist genau quasi, es gibt diese User-Studenten, es gibt die in Teams zusammengefasst sind, es gibt den User-Tutor, der sich um die Teams kümmert. Das heißt, wenn einer in den Teams was abgibt, landet es auch bei dem Tutor. Der Tutor hat es dann während des Korrekturzeitraums, kann sich das angucken, kann es aber nicht verändern. Er kann es nur lesen quasi. Und wenn der Korrekturzeitraum zu Ende ist, gibt das wieder an die Studenten zurück. Also das ist quasi, das läuft alles digital ab. Und das ist, glaube ich, auch die Voraussetzung, dass wir eine Veranstaltung in dieser praktischen Form und in einer Größe von 700, 800 Studenten auch praktizieren können.
Ich habe noch eine Frage zu der Bewertung oder der Einheitlichkeit. Wie sind die Erfahrungen? Hat es aus deiner Sicht funktioniert, dass die Bewertungen einheitlich sind oder gab es Beschwerden von Studierenden oder öfter Probleme, dass rauskam, dass Tutoren doch unterschiedlich bewertet haben, wenn dann ein Prüfungsabschnitt anstand?
Beschwerden sind keine, an die ich mich erinnere, eingegangen. Es gibt immer mal wieder Abweichungen, aber das wird spätestens bei der Durchsprache mit uns wissenschaftlichen Mitarbeitern, fällt das dann auf und wir sagen, okay, hier hast du was übersehen oder da hast du zu viel was abgezogen. Und deswegen läuft das meiner Meinung nach einheitlich, also so einheitlich wie möglich ab. Und eben durch diese Kontrolle über diese angesprochene Software können wir auch davon ausgehen oder gewährleisten wir auch die Chancengleichheit für jeden. Weil wenn das nicht so wäre und das nicht alles über diese Rechte und diese Software ablaufen würde, könnten wir das nicht kontrollieren, ob ein Student seine Übung zwei Tage später dem Tutor gibt und der sagt, ja, okay, mach mal Chance.
Okay. Da ist noch eine Frage. Mit Blick auf die Uhr, wir können noch so 2-3 Minuten vielleicht machen. Du hast gesagt, du musst auch rechtzeitig los.
Ja, aber ich muss nur rüber.
Okay, gut. Aber dann, ja,
ganz gut. Eine Frage ein bisschen in eine andere Richtung. Und zwar, ich habe 6 Mal 3 Jahre lang eine Internet-Seminar-Vorlesung geleitet, wo auch Übungen stattgefunden haben. Da waren dann Bauingenieur, Materialwissenschaft, Mathematik und Maschinenbau beteiligt. Es gibt insgesamt 9 Übungseinheiten, die jeweils von einem Betreuer betreut wurden, aber alle Übungsleiter waren jeweils Mitarbeiter. Und auch bei der Disziplin der Ausrichtung waren die Übungen natürlich gänzlich anders. Es gab auch nur eine feste Anzahl von Studierenden, das waren maximal 25, oder 20, das heißt 5 Gruppen, zuerst 4 oder 5 Studenten. Und wir haben eine Gesamtaufgabe bekommen, entwickelt ein Produkt vollständig. Das heißt, es war gänzlich lösungsoffen. Und die einzelnen Disziplinen wurden in Übungen behandelt und betreut, sage ich mal, aber es ist da schon aufgefallen, dass der Aufwand und auch der Anspruch an die Übungen von den Disziplinen sehr unterschiedlich war. Das heißt, wir haben jetzt nicht ganz viele Studenten, ganz viele Tutoren, aber eine Aufgabe, sondern gerade mit einem sehr begrenzten Umfang von Studierenden und Tutoren, aber die oder Übungsleiter. Und trotzdem sind die Übungen an sich unterschiedlich anspruchsvoll und die Teams konnten selbst organisieren, wer schwerpunktmäßig in welcher Übung arbeiten will und wer es dann vorstellt. Und da gab es halt auch immer wieder ein bisschen, naja, Unmut, dass es den Eindruck hat, dass es eigentlich vielleicht was, aber sehr schwer. Und es wird halt immer von einer individuellen Person geurteilt. Und auch das ist natürlich ein Stück weit subjektiv. Daher ist meine Frage, ob man da irgendwelche Empfehlungen vorgeben kann, wie man sowas möglichst gleichberechtigt in seiner Rolle gestalten kann. Sowohl von der Bewertung als auch dann von dem Aufwand, der quasi eingeschickt werden muss.
Ich weiß nicht, wenn
das dir was... Machen wir es einzelne Teams oder machen wir es gemischte Teams? Also Fach...
Dieses Team sollte von jedem Fachbereich einfach hier haben. Das heißt, die Teams waren auch interdisziplinär, so wie auch die Unteraufgabe war. Und es war auch der Wunsch, dass nicht der fachspezifische das dann vorstellt, sondern der Fachteil das vorstellt. Und trotzdem hat die Gruppe natürlich gemeinsam gearbeitet.
Und gab es denn schon Bewertungskriterien, also gab es eine Liste von Kriterien, anhand derer man dann bewertet hat, oder war das wirklich alles ganz frei?
Also das Gesamtprojekt wurde dahingehend bewertet, wie der Lösungsgrad von dem Endprodukt dargestellt war, inwiefern die Sachen, die in Vorlesungen als signifikant und relevant angesprochen wurden, berücksichtigt wurden und auch wie die Gruppe funktioniert hat und wie sie sich auch repräsentiert hat. Aber für jede Übung. Das war quasi auch das Präsentationsprojekt.
Das war schon die allgemeine Frage, die wir dann natürlich gehört, ja.
Was aber nur die Präsentationsnote bei den Professoren ausgemacht hat. Die einzelnen Übungsnoten waren immer spezifisch, wo der jeweilige Übungsleiter gesagt hat, mach das.
Ich und da gab es keine Meinung.
Nein, weil die Ausrichtung und auch die Disziplin, die übersetzt waren, auch ganz verschieden sind. Das begründet auch auf der Umfang sehr unterschiedlich. Ich war bei manchen, das stark unterbrechen konnte, auch die wesentlichen Inhalte, und bei manchen musste eben, sagen wir mal, ein ordentlicher Entwurf darstellen sollen. Da kann man nicht sagen, okay, machen wir die Kampagne von draußen, sondern das muss dann schon im Gesamten passen. Deswegen ist da auch höher gewesen oder auch bei der mathematischen Optimierung, dass erstmal das Modell steht und die Ergebnisse rauskommen. Das ist vielleicht mehr, als wenn man jetzt sagt, wir optimieren jetzt ein Erfahrungsgebiet, keine Ahnung. Deswegen ist nachvollziehbar, dass der Aufwand verschieden groß ist und auch der Anspruch verschieden schwer aufgefasst wird, je nachdem, wo die Leute ankämpfen. Aber trotzdem sollte es nach Wunsch möglich sein, zu sagen, alle kriegen die gleiche Chance für die Notenfrage, für welche Aufgabe.
Die Herausforderung im Gegensatz zu der Veranstaltung ist wahrscheinlich vor allen Dingen, dass es interdisziplinär ist, oder? Also, dass verschiedene.
Bitte?
Es war auch interdisziplinär.
Also schon verschiedene, ja, von Seiten der Studierenden schon, aber.
Die Aufgabe ist für jeden die gleiche.
Und dort sind ja auch verschiedene Fachgebiete beteiligt, wenn ich das richtig verstehe. Das ist, also ich kenne das selber aus GPEG.
So. Das ist ja wie das EPBU da in unterschiedlichen Passnummern vergleicht, weil da gibt es ja tatsächlich unterschiedliche Aufgaben, je nachdem, wer die stellt. Oder welcher Professor da jetzt betreut. Was war das für Beispiel? Die bei EPBU. Kenne ich nicht. Interdisziplinäres Projektstudium, Bau- und Umweltingenieur. Ah, okay, das ist Bau- und Umweltingenieur. Danke.
Aber
ich glaube, das erste Master in diesem Plan wird es dann so geregelt, dass am Ende, wo wirklich gut stattfindet, wo die Leute, die ein spezifisches Fach wollen, in dem Projekt hatten, was ich jemand war, der
Raumplaner, Projektmanager,
dann wird der spezifische Fach seiner Lösung, aber jeder wird auch zu den anderen Sachen gefragt. Das heißt, die müssen sich alle ein Stück weit in die Sachen einarbeiten, die anderen auch gemacht haben und das erklären können. Und das wäre jetzt noch keine Lösung für das Problem, dass der Arbeitsaufwand gleich groß ist, finde ich.
Also das Thema haben wir auch. Wir haben die Präsentation gezählt, ein Zehntel. Und jede von den neuen Übungen zählt auch ein Zehntel. Da gibt es auch schon eine Gesamtnote, wo auch das Gesamtwerk betrachtet wird. Aber in den einzelnen Übungen ist es eben.
Aber ich habe, glaube ich, das Problem noch nicht richtig verstanden. Was ist daran so schlimm, wenn die Disziplinen auch unterschiedlich bewerten?
Die Studenten können selbst festlegen, wer schwerpunktmäßig.
Genau.
Und auch dann werden sie, es sind zwei Bearbeiter pro Protokoll. Das heißt, zwei haben ein sehr umfangreiches Protokoll und kriegen dann vielleicht noch eine schlechte Bewertung, weil warum auch immer. Und dann sind die Studenten schon zufrieden, weil sie sagen, das ist möglich. Das ist das Problem.
Andere haben viel weniger gemacht und
man kann es nicht schon anpassen. Also es ist tatsächlich nicht gleich. Das ist ungerecht, das ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall nicht gleich.
Weil das hier im interdisziplinären Verhältnis ist ja wirklich häufig so, dass es einfach, das lässt sich auch nicht immer zusammenbringen mit den Disziplinen. Es ist einfach so, dass man je nachdem, was man für ein Thema als Disziplin auch mit einbringt, auch halt, dass da der Anspruch, den du gesagt hast, die Bewertungskriterien einfach da dranhängen. Und dann ist es vielleicht auch einfach zu akzeptieren. Also manchmal lässt sich sowas einfach nicht lösen.
Ja.
Und dafür ist aber die Tatsache, dass man versucht, interdisziplinär zusammenzukommen, um das zu machen, schon der Anspruch, der sich da lohnt. Also,
was
wäre es eine denkbare Variante, dass man die Noten also nicht sofort rausgibt für die einzelnen Übungen, sondern sich als Team, die das gesamte Ding beurteilen müssen, am Ende nochmal zusammensetzt, guckt, wer hat wen welche Note gegeben und dann gegebenenfalls noch ein bisschen ausgleicht, dass man sagt, okay, der Umfang war jetzt deutlich größer, vielleicht sollten wir das anders werden.
Die Gewichtung quasi.
Ja, also das macht es auch viel. Dass das Team sich nochmal darüber verständigt.
Das Mitarbeiter-Team?
Ja, das Mitarbeiter-Team oder die Bewertung auch mal.
Ja gut, das sind in der Wissenschaft mit den ganzen Kollegen, die Sachen gesammelt und mir da auch die entsprechende Rückmeldung angehört, auch von den Studierenden, die dann mal das eine oder andere dazu geäußert haben. Und es sah schon sinnvoll nach, was zum Beispiel so kompliziert wird. Ich kann mich wieder mal in die Geschichte.
Wenn ihr das Wort wieder macht.
Ich würde an dieser Stelle einhaken, einfach weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Aber Sie können gerne noch hierbleiben und das bilateral vielleicht noch weiter diskutieren. Oder wenn das Problem weiter besteht, sich vielleicht auch nochmal sonst gesondert an die HDA an uns wenden. Also
ja, also die Monate ist ja zumindest mal angebunden, das ist quasi durch. Ich weiß, dass jetzt
ja.
Auch da immer Empfehlungen gegeben können, aber ein paar Sachen nicht zugehört.
Okay. Gut. Georg, ich danke dir, dass du uns so gut Rede und Antwort gestanden hast. Gerne.